Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hey, ich bin Jana Münkel und das hier ist der Kompressor-Podcast. Wir stellen uns heute folgende Frage:
Warum zur Hölle tun sich 5 Mütter zusammen, um ihren eigenen Porno zu drehen?
Es gibt nämlich eine neue Doku-Serie von Sat1, die heißt Mütter machen Pornos. Die besteht aus 2 Teilen und 5 Mütter wollen einen sogenannten Aufklärungsporno selber drehen. Und zwar machen sie das, um dem, was man online so mit ein paar Klicks findet, was entgegenzusetzen. Und ich habe mit der Pornoforscherin Madita Oeming gesprochen und wir haben zu Beginn erstmal in eine Szene reingehört. Da geht es um eine Mutter, die hat gerade einen Pflaumenkuchen gebacken und ihr Mann reagiert so darauf.
Mmh. Oh, ja.
Mmh. Und?
Riecht gut.
Ist gut?
Mhm. Mhm. Und wenn der Porno so gut wird, wie der Kuchen, dann muss keine Sorgen machen.
Ja, wenn der Porno so gut wird wie der Kuchen, sagt der Mann. Frau Oeming, wie finden Sie das so als Setting, um über Pornos aufzuklären? Funktioniert das?
Ich habe auf jeden Fall sehr gelacht über diesen Moment. Ich denke, es funktioniert. Die Frage ist, ob ich gut finde, wie es funktioniert. Also man muss bei dieser Sendung natürlich nicht nur darüber sprechen, wie Pornografie geframed wird, sondern auch, wie das Muttersein inszeniert wird. Also es wird natürlich ganz viel mit dieser Rolle gespielt und die ist schon an einer sehr traditionellen Genderrolle orientiert, wie sich hier und in vielen anderen Szenen, wo es immer wieder um Haushalt und Kochen und ähnliche Aufgaben dreht. Der Pürierstab wird dann nochmal hervorgebracht in ähnlicher Rolle. Also es wird sehr stark damit gespielt, dass eben eigentlich der Platz der Frau, der zu Hause bei den Kindern ist und sie jetzt eben den Porno dreht, was einerseits als Bruch inszeniert wird, als Kontrast, was für mich ein bisschen fast in die heilige Hure-Dichotomie spielt, was ich immer sehr, sehr schwierig finde. Und andererseits aber auch, glaube ich, so eine Legitimationspraxis ist. Also, dass man sagt, guck mal, das sind Mütter, die können schön Pflaumenkuchen backen, die wollen nur das Beste für ihre Kinder, hört ihnen bitte zu. Und das kann natürlich durchaus mit bestimmten Zielgruppen funktionieren. Es geht ja darum, hier eine Identifikationsfläche herzustellen und vielleicht auch andere Gruppen diesem Thema gegenüber zu öffnen. Und also ich bin zwiegespalten, finde aber insgesamt, dass eben, wo der Wunsch nach Bruch ist, doch die Gender-Stereotypen sehr verstärkt und reproduziert werden in diesen Rollenverteilungen und ja auch selbst die Mütter den Porno machen müssen. Das kann man auch als eine Art von Care-Arbeit verstehen, dass sie jetzt diese Erziehungsrolle übernehmen und gefragt sind, das in die Hand zu nehmen.
Und ich würde gerne nochmal auf diese Rolle der Mütter genauer eingehen. Die machen ja dann diese gemeinsame Erfahrung, dass sie erstmal recherchieren, um eben für ihren eigenen Porno gewappnet zu sein, so würde ich es jetzt mal nennen. Da sind dann aber auch sowas wie Folterpornos dabei. Also man hört da so schreiende, weinende Frauen. Und die Mütter sind da sehr geschockt von. Also die hatten wohl vorher wirklich sowas noch nie gesehen. Ist das, was die Mütter online finden, was sie so schockt, repräsentativ? Was sagen Sie da aus Pornoforschungssicht?
Ja und nein. Also die Szenen, muss ich sagen, fand ich sehr problematisch wegen der Art und Weise, wie sie dargestellt wurden. Also da wurde sehr mit Schockelementen gearbeitet, dramatische Musik, Tränen flossen. Also das war stilisiert auf eine Art und Weise, die ich sehr, sehr schwierig fand. Man kann schon sagen, dass bestimmte, sage ich mal, härtere Gangarten, Elemente wie zum Beispiel Gagging oder Deep Throating, Haare ziehen oder würgen, also dass solche Elemente häufig in Mainstream-Pornografie vorkommen. Wie häufig, da klaffen die Zahlen ganz weit auseinander. Das Internet ist einfach nahezu unübersehbar, die Mengen an Pornografie, die hochgeladen werden, sehr schwer zu übersehen und natürlich die große Frage, wo fängt Gewalt an? Also diese Frage, wie viel Gewalt sehen wir im Porno, da müssen wir erstmal definieren, was wir meinen. Oft wird damit schon herabwürdigende Sprache in Anführungszeichen gemeint. Das ist dann natürlich eine sehr viel größere Zahl, als wenn wir von Blut sprechen oder wie in dem Film sagten sie ja, die eine Frau übergibt sich gerade. Also das ist jetzt nichts, was so gängig ist, wie es in dieser Szene dargestellt wurde. Was mich aber besonders daran gestört hat, und das zog sich leider durch die ganze Folge, war, dass BDSM permanent mit Gewalt gleichgesetzt wurde. Und das ist ganz wichtig, voneinander zu unterscheiden. Im BDSM handelt es sich um eine Praxis, wo zwar teilweise auch mit Schmerz gespielt wird, das alles aber eben in Einvernehmlichkeit, mit ganz viel Kommunikation. Es ist eigentlich eine sehr respektvolle und ich finde auch feministische Art, Sex miteinander zu haben, wenn man diese Praktik und diese Szene wirklich ernst nimmt. Und was da passiert ist, kann man wirklich als Kink-Shaming bezeichnen. Also das heißt, dass die Vorlieben bestimmter Menschen wirklich sehr respektlos behandelt wurden. Es fielen immer wieder Worte wie ekelhaft, widerlich, ich kann mir das nicht angucken. Da reden wir wirklich nur von einer Vorliebe, für die sich erwachsene Menschen selbst entscheiden können. Und das hat mich sehr gestört, dass einem dieses Recht abgesprochen wurde.
Ja, ein Aspekt, der in der Doku-Serie auch immer wieder auftaucht, ist die Frage, was für eine Auswirkung hat der Pornokonsum, vielleicht auch der frühe Pornokonsum, auf Kinder und Jugendliche und ihr Sexleben? Und das ist eine Frage, die sich die Mütter, wie sie es sagen, also die Mütter in Anführungszeichen, auch immer wieder stellen. Sie gehen da zum Beispiel auch zu einer Sexologin, die eben sagt, ja, wenn früh Pornos konsumiert werden, vielleicht auch Pornos, die eben nicht so realistisch sind, dass das sein kann, dass im echten Sexleben die Kinder oder Jugendlichen dann eben später überfordert sind. Sehen Sie das als Problem, dass doch dieser Mainstream-Porno, der schon weit weg ist von dem, was real vielleicht im Bett bei vielen passiert, ja, wenn der dieses Bild von Sex prägt?
Durchaus denke ich, dass es möglich ist, dass junge Menschen mit diesen Bildern überfordert sind. Ich denke aber, das Kernproblem dahinter ist die fehlende Sexualaufklärung, das muss man immer wieder betonen. Also der Porno hat keinen Bildungsauftrag, sollte ihn meiner Meinung nach auch nicht haben. Deswegen finde ich grundsätzlich den Ansatz auch schwierig, den Sie wählen, dass wir sagen, wir drehen jetzt ein Aufklärungsporno. Denn Porno ist Unterhaltung und Fantasie und Fiktion und das ist auch sein gutes Recht. Nichtsdestotrotz wird er aber eben in diese Rolle gedrängt, dadurch, dass wir eben an den Schulen oder auch in anderen Institutionen keine umfassende und vor allen Dingen keine lustbezogene Sexualaufklärung leisten und junge Menschen natürlich Fragen haben und neugierig sind und dann dort ankommen. Und da denke ich schon, dass man ganz klar sagen muss, Pornos sind keine gutes Mittel der Sexualaufklärung, heißt nicht, dass man nichts aus ihnen lernen kann. Sie können auch inspirieren und einem helfen, Vorlieben zu entdecken oder auch Orientierungen zu entdecken. Aber absolut fehlt es an einer Unterhaltung darüber, an dem Austausch mit jungen Menschen, damit sie diese Bilder einordnen können, sich davor schützen können. Und daher finde ich den grundsätzlichen Ansatz der Sendung, dass man sagt, wir sollten mit jungen Menschen über Pornos sprechen, absolut richtig. Das kann ich nur unterschreiben und hoffe natürlich auch, dass das dadurch angeregt wird. Grundsätzlich wird aber häufig übertrieben oder auf eine alarmistische Art und Weise dargestellt, wie fatal die Auswirkungen sind. Denn bisher zeigt sich das in den Zahlen zu Jugendsexualität zum Beispiel gar nicht. Also da zeichnet sich keine Generation Porno ab. Im Gegenteil, zeigt sich eher, dass häufig junge Menschen eher später Sex haben und weniger Sex haben. Auch da es ist ganz schwierig, das aus empirischer Sicht klar zu beantworten. Die Studien klaffen da auch weit auseinander. Und die Langzeitwirkung werden wir natürlich auch erst in 10 Jahren werden wir das vielleicht noch mal etwas besser beurteilen können. Aber im Moment, denke ich, können wir einfach nur präventiv auf Dialog setzen.
Da Sie gerade von der Sexualaufklärung gesprochen haben, ich fand es auch interessant in der Serie, wie schwierig es für die Darstellerinnen oder eben für die suchenden Mütter, nenne ich sie jetzt mal, ist, über Sex selber zu reden oder auch selber Bedürfnisse zu äußern. Ich würde da gerne mit Ihnen einmal reinhören.
Das Allerkrasseste, was ich eben lange nicht aus meinem Kopf kriege, ist halt, dass das auf der Messe tatsächlich an einigen Ständen eben live, ich sag's mal, miteinander interagiert wird.
Ja, ich find's ganz interessant. Sehr viel Stottern, sehr viel Nachdenken, am Ende das Wort interagieren. Fehlt uns als Gesellschaft vielleicht ja sogar auch eine Sprache für sowas wie lustvolle Sexualität und unsere Bedürfnisse?
Absolut fehlt uns die Sprache. Das hat man an vielen Stellen in der Sendung gesehen, dass auch allein das Wort Sex den Frauen ganz schwer über die Lippen gegangen ist, wurde ganz oft das Wort Geschlechtsverkehr benutzt, um das möglichst faktisch darzustellen, was ja auch immer so einen biologischen Anteil fast schon hat, oder ein Wort, was wir in der Schule benutzen, was jetzt niemand wirklich mit besonders viel Freude und Lust verknüpfen würde. Auch für Genitalien, also es wurde zum Beispiel sich totgelacht, als das Wort Vulva fiel und alle sagten, das habe ich ewig nicht gehört. Also ganz dringend müssen wir solche Worte normalisieren und auch neue Worte finden und lernen, über unsere Körper, unsere Wünsche zu sprechen, sowohl in einer lustvollen Situation, aber eben auch einfach im öffentlichen Raum. Also wenn Sprache fehlt, fehlt natürlich immer der Austausch darüber. Und das ist mir auch aufgefallen, dass natürlich auch diese Frauen absolut nicht von sexueller Scham befreit sind, auch wenn sie sich da an ein mutiges Projekt rangetraut haben. Und Sprache hat ganz viel mit Macht zu tun und lohnt sich immer, darüber nachzudenken.
Ich meine rauszuhören, dass Ihr Urteil über diese Doku-Serie so ein bisschen geteilt ist. Also diese Sexucation, wie es verkauft wird, also diese Sexerziehung. Was würden Sie sagen, was müsste anders sein, damit das eine gelungene Sexucation wird?
Ich würde sagen, die Wertung müsste ein bisschen mehr rausgenommen werden. Es fiel sehr oft das Wort normal, richtige Pornos, falsche Pornos, ein ordentlicher Porno, das wurde sehr oft benutzt, das Wort. Also wir müssen, denke ich, aufpassen, wenn wir über Sex sprechen, dass wir nicht sagen, wie Menschen Sex zu haben haben. Also solange Sex einvernehmlich ist und respektvoll ist und alle beteiligten Parteien Freude daran finden, sollte alles erlaubt sein für die Menschen. Und das, finde ich, hat die Sendung nicht transportiert. Sie hat aber sicherlich einen Anstoß gegeben, über diese Dinge nachzudenken und das eben auch zu Primetime im deutschen Fernsehen. Dafür bin ich absolut dankbar. Das heißt, ich bin trotzdem froh, dass es diese Sendung gibt und hoffe, dass sie auch in vielen Familien einen Dialog anregen kann.
Und unser zweites Thema heute ist ein Dokumentarfilm über die schwarze Community in New Orleans. Und der hat durch die Debatte rund um den Tod von George Floyd eine ganz neue Aktualität erhalten. Und Sie können uns auch abonnieren, und zwar auf Spotify und in der DLF-Audiothek.